bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, so, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Das ist schöner neuer Fußball, heute allerdings in der Kleinfeld-Variante. Konstantin Eckner hier am Mikrofon zusammen mit Kai Rippe. 50% unseres Teams sind allerdings verhindert. Nico hatte sich beim Reden vor der Folge die Hand vor den Mund gehalten und direkt die rote Karte gesehen. Er ist erstmal gesperrt für diese Folge. Und Tommy ist gerade auf Autogrammjagd. Er möchte unbedingt die Unterschrift von Dennis Undorf haben und kann deshalb nicht anwesend sein.
Ich dachte von Fabi Rehse.
Nee, Dennis Undorf an der Stelle. Zu Fabi Rehse kommen wir auch noch. Wir wollen trotzdem mal eine Folge an euch rausschicken. Einfach deshalb, weil wir euch ein bisschen natürlich up-to-date halten wollen. Die WM ist gestartet. Es gibt den ein oder anderen ominösen Transfer innerhalb der zweiten Bundesliga, vielleicht davon gehört. Also ein kurzes Status-Update, ein kurzer Status-Austausch. Ihr habt Kai bereits gehört. Also wir sind zu zweit heute. Aber das kann ja auch eine ganz lustige Runde für die nächsten Minuten werden, Kai.
Genau, aber definitiv heute nur in der Kleinfeld-Variante eine kleine abgespeckte Version, ein Amuse-Goal, ein Gruß aus dem Tor von uns beiden, weil wir einfach ehrlicherweise es wahrscheinlich auch in den nächsten 4 Wochen nicht hinbekommen werden, alle 4 an die Mikes zu bekommen, wegen Arbeitseinsatz in den USA, diversen Urlauben, Nico ist in Cannes, deshalb... Sieht es danach aus, dass es für die WM erstmal bei diesem kleinen Gruß bleiben wird, aber wir wollten zumindest nochmal einmal uns melden und vielleicht auch so das ein oder andere besprechen, Konstantin, oder? Womit möchtest du anfangen?
Wir wollten euch nicht einfach hängen lassen, ne? Eine Sturmspitze der belgischen Nationalmannschaft zum Beispiel.
Ja, ja. Also Konstantin und ich wollen euch nicht hängen lassen. Ja, genau. Also bei Nico und Tommy sieht das natürlich anders aus. Also wir können auch heute mal ein bisschen auch über die Performance von den beiden sprechen, weil ich finde, Nico und Tommy haben beide schon ein bisschen abgebaut, oder?
Ich sag mal, sie sind mittlerweile in der Leroy Sané Phase ihrer Karriere, ja, genau. Was das Podcast betrifft. Sie sind noch da, weißt du, sie sind aber quasi NPCs geworden an gewissen Stellen. Also, okay. Ich meine, sie tragen wenig bei zu unserer Offensive. Wir beide natürlich die Musiala und Wirtz des Podcastings, ganz klar.
Ja, ich sehe mich eher so in Undorf-Vibes im Moment.
Ah, ich habe gedacht, Havertz.
Ja, du darfst Havertz sein, ich bin Undorf.
Okay, ich bin Havertz. Ich treffe entweder das Tor oder gucke so, als wäre ich ein bisschen stoned. Alles klar.
Ja. Hast du denn schon viel geguckt? Also wir können ja gleich mal ein bisschen einsteigen mit dem aktuellen WM-Thema und du kannst ja mal deinen Eindruck schildern, wie ist es denn im Moment mit dem Turnierchen?
Also vor Ort ist es dann eben sehr interessant, dass man natürlich von den ganzen Kontroversen aus dem Vorfeld gar nichts mitbekommt. Das Einzige ist, dass die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen ewig dauern, meine Damen und Herren. Also man steht da lustigerweise mal 2 Stunden in der brütenden Hitze und wartet darauf, dass man mal vorankommt in der Schlange. Das nervt ein bisschen, gerade wenn man zum Beispiel, wie in meinem Fall, so usbekische Fans vor sich hat oder so, ne? Die dann alle eins zu eins, einer nach dem anderen, intensivst kontrolliert werden.
Oh, wo bist du denn?
Naja, ich bin jetzt wieder vor 2 Tagen in Deutschland, dann reise ich wieder zurück nach New York. Ich war jetzt ja schon eine Woche in New York gewesen, in Manhattan. World Trade Center.
New York City.
4 World Trade Center bei Talksport. Wir haben auch mit der BBC schon einiges gemacht, hatten eine coole Live-Sendung aus Toronto und aus New York vom Deutschlandspiel zum Beispiel. Also das eine oder andere ist schon da geboten als Medienschaffender, zumindest für mich. Ich weiß gar nicht, wie bei den deutschen Kollegen ist. Viele der deutschen Kollegen sind ja dann gar nicht so vor Ort oder sind dann bei der Nationalmannschaft in Winston-Salem, North Carolina.
Aber gib doch mal eine kurze Einschätzung zur Nationalmannschaft, auch aus sportlicher Sicht. Also bisher habe ich schon einige gute Artikel gesehen. Joshua Kimmich hat eine Schlange gesehen im Camp und war sehr aufgewühlt. Das fand ich ganz lustig. Aber gib uns doch mal dann eher einen Eindruck aus der sportlichen Brille.
Okay, über die Schlange habe ich jetzt wenig mitbekommen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch diese ganzen Stories aus dem Trainingslager quasi, aus dem Trainingszentrum gar nicht so verfolge, weil es meistens boring ist. Ja, ich meine sportlich, die deutsche Mannschaft ist ja sehr gut gestartet, wie ihr wisst, gegen Curaçao. Aber Curaçao hat die Einwohnerzahl von Paderborn. und ist das erste Mal dabei. Und die Nationalmannschaft in der heutigen Version existiert auch seit 2010. Aufgrund der politischen Veränderungen können wir nicht ganz so ernst nehmen, das 7:1, auch wenn die dann 0:0 gegen Ecuador gespielt haben. Und dann gegen die Elfenbeinküste, erwartungsgemäß aus meiner Sicht ein sehr, sehr enges Spiel. Die Elfenbeinküste war physisch, wenig überraschend, ein Stück weit überlegen, gerade in den ersten 45 Minuten der deutschen Mannschaft. Also ich glaube, man hat die Limits dieses deutschen Teams gesehen, mit Blick auf einen möglichen tiefen Run bei dieser Weltmeisterschaft. Denn wenn es dann gegen Frankreich gehen sollte im Achtelfinale, wonach es hier aktuell aussieht, da könnte dann natürlich der Ofen aus sein. Viele sagen ja, die Franzosen wollen auch nicht unbedingt auf Deutschland treffen, aber ich glaube, der Respekt ist dann vor allem auf deutscher Seite gegeben, weil die Defensive der deutschen Mannschaft schon ein Stück weit anfällig ist. Und wenn man dann eben wie die Elfenbeinküste zum Beispiel das Mittelfeld dominiert, das war ja zeitweilig so in der ersten Hälfte bei diesem Spiel in Toronto, dann kommt die deutsche Mannschaft auch gar nicht so gut durch und bringt dann Wirtz und Musiala gar nicht in die Abschlusspositionen. Also es sind schon noch hier und da so ein paar Hemmschuhe vorhanden. Ja.
Also aber ein Match war schon super geil, oder?
Hatte viele gute defensive Aktionen, eine gute Offensive, das war der Pass zum 2:1. Also natürlich ist es ein guter Spieler. Kann reichen, aber Elfenbeinküste ist dann eben aus meiner Sicht vielleicht so die Nummer 15 der Welt momentan. Wenn man auf Frankreich treffen sollte, im Achtelfinale Frankreich vielleicht die Nummer 1, 2 oder 3 der Welt momentan. Was ich spannend fand, Kai, abseits der deutschen Mannschaft vielleicht aufs große Ganze geschaut, weil natürlich dann auch mal die Fragen aufkommen, wer wird denn Weltmeister? In Deutschland sehe ich da natürlich nicht. Ich habe da dann ja mal spontan Argentinien gesagt. Findest du diesen
Pick? Habe ich letztes Mal?
Ich hatte bei einer anderen Sendung, da wurde ich spontan gefragt. Und das ist aber das Problematische, man wird nicht vorgewarnt, ne, von einem Kollegen. Da fragte ich dann einfach einer aus dem Off quasi, ey, wer wird Weltmeister? Und da musste ich ganz schnell reagieren. Muss ja mal so wirken, als hätte man das vorbereitet und wäre total natürlich im Picture. Ich habe Argentinien spontan getippt. Ist das ein komischer Tipp aus deiner Sicht?
Ja, finde ich schon ziemlich komisch, ehrlich gesagt. Also ich habe zwar auch eine Sympathie für Argentinien, auch wegen der Fans, weil die natürlich schon also eine überragende Stimmung und Fußballkultur verbreiten. Das finde ich schon ganz cool. Mit der Mannschaft selber kann ich jetzt nur so bedingt was anfangen. Ich habe auch immer das Gefühl, da spielen also seit 20 Jahren Otamendi und Messi. Also ja,
stimmt auch.
Ist okay. Also ich würde schon eher die Chips dann auch Richtung Frankreich, Spanien schieben. Ich weiß, letztes Mal habe ich England gesagt. Für die habe ich grundsätzlich immer noch eine Sympathie. Das würde ich zumindest auch ganz cool finden. So. Argentinien weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht.
Ja, ich würde dich nicht ganz unterschätzen. Historisch betrachtet, ne, bei Weltmeisterschaften in Mittelamerika bislang immer ein Sieger aus Südamerika.
Okay.
Na ja, 1970, 1986, 1994.
Also worüber ich viel lieber sprechen würde, sind eigentlich so ein bisschen die Fans, ehrlich gesagt, weil ich war ja sehr skeptisch vor dem Turnier und hatte auch lange keinen Bock und inzwischen bin ich richtig angekommen und überzeugt. Noch nicht so sehr von Deutschland, das hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, aber auch wenn es schon 300 Mal besprochen wurde, die Schotten in Boston, hast du das gesehen, wie die alle bei den Red Sox waren und dieses Stadion so abgefackelt haben? Das war wirklich sowas von emotional gut. Also 7000 schottische Fans beim Baseball in der MLB, die dann einen ihrer Chants nach dem anderen singen und danach haben sie die ganzen klassischen Red Sox Fans, also die Amerikaner interviewt, die dann alle gesagt haben, das war der beste Sportmoment ihres Lebens und was für eine Ehre, dass sie dabei sein durften, als diese Schotten deren Leben bereichert haben. Und wenn man sich mal auch so den Boston Major, die lokalen Gastroleute sowieso anhört, also welche Lobgesänge, die auf diese Schotten singen, da wird einem ja schon sehr heimlich ums Herz, finde ich. Und dazu habe ich die Norweger gesehen, die allein mit dem Rudern sich auch überall ins Herz gerudert haben. Also das holt mich schon sehr ab. Also klar, diese ganzen kleinen Staaten auch, wie ehrlich die halt auch ihre besonderen Sportmomente feiern, gerade wenn sie das erste Mal dabei sind. Aber auch die klassischen Fan-Nationen liefern, finde ich, derbe ab. Also ich bin im Turnier.
entkräftet natürlich auf eine gewisse Art und Weise die Szenarien, die wir vorher so ein Stück weit diskutiert haben, ne? Dass die WM zu teuer ist für alle. Weil am Ende, also ich war jetzt eben vorrangig in New York unterwegs gewesen, nicht in Boston, aber Schotten waren zum Beispiel auch in New York ja schon da, haben dann gemeint, ja, Boston ist irgendwie cooler. Kann ich auch verstehen auf eine gewisse Art. Boston ist ja auch dann die Irland-Verbindung, also ein bisschen insgesamt so die Großbritannien-Irland-Verbindung. Vielleicht ist es eine Stadt, die auch mehr zu dieser Trinkkultur passt, weil Boston ist ein bisschen rougher als jetzt irgendwie Brooklyn und Manhattan natürlich, wo aber auch einige Schotten mir über den Weg gelaufen sind. Meistens fragen die einen dann nach dem Weg zum Beispiel, sind aber so betrunken, dass man den nicht mehr so wirklich versteht. Und dann denke ich mir immer so, nimm doch einfach Google Maps, weißt du, ist doch viel, viel einfacher.
Ja, aber ist ja schon ein bisschen die Frage, ob es vielleicht doch eine sehr deutsche Bubble-Diskussion war, dass dieses Turnier vielleicht dann doch weniger Fankultur haben würde, wegen Ticketpreise, wegen Mr. Orange und Co. Und das sind ja alles Fakten gewesen. Am Ende fühlt es sich jetzt aber trotzdem nicht so an. Ne? Also das, und das, ich kriege natürlich auch nur, der Algorithmus spielt mir inzwischen natürlich auch nur die Bilder zu, die ich gerne sehen möchte. Und das sind eher jubelnde Fans, die sich da irgendwie auch wohlfühlen und geile Stimmung machen. Aber das holt mich, wie gesagt, schon in Summe sehr ab. Und das ist ja auch was Cooles, dass man am Ende so ein Turnier dann doch einfach nicht so kaputt bekommt. Selbst wenn Gianni und Donald es probieren, kriegen sie es nicht hin und die Fans siegen. Das ist doch was Schönes.
Könnte nur so eine gewisse Müdigkeit einsetzen, weil das Einzige, was am Turnier weiter negativ ist, ist, dass es zu viele Spiele zu lang ist. Also das.
Aber ich gucke auch nicht so viel, muss
ich sagen.
Nein,
aber jetzt allgemein,
also ich weiß total, was du meinst.
Für Fans, die auch vor Ort sind, weil zum Beispiel auch der Abstand zwischen den einzelnen Spielen. Ich habe jetzt einige Deutschland-Fans getroffen, die eben sagen, jo, wir haben erstmal nur für die Gruppenphase gebucht. Ich meine 2018, 2022, man hat seine Lektion gelernt, also im Vorfeld wollte man jetzt nicht in die Vollen gehen und direkt irgendwie mögliche 16-Finalreisen buchen. Weil man dann gar nicht wusste, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Am Ende holt Deutschland den Gruppensieg, aber die Leute sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Jedenfalls, wenn du jetzt nur die Gruppenspiele besuchst, dann hast du das Auftaktspiel an dem einen Samstag, dann zum nächsten Samstag, dann zum nächsten Donnerstag, da bist du erstmal straight up 2 Wochen da, ne, für 3 Gruppenspiele.
Ja, ja, klar. Ist auch sau teuer, ne?
Eben. Also, weil, klar, man kann es dann wie meine Wenigkeit machen und dann mal zurückfliegen, weil man noch was anderes zu tun hat, okay, aber jetzt eben viele bleiben dann da und dann verbringst du ja Tag ein, Tag aus und zum Beispiel eben in den Städten wie New York oder Boston, Toronto, da ist ja alles brutal teuer. Also, du kaufst dir irgendwie ein Sandwich und das kostet $12. So, also deshalb, das ist ein bisschen blöd für die Fans aus meiner Sicht.
Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber es würde mich zumindest mal interessieren, ob sich jetzt bei den deutschen Schlachtenbummlern auch so ein gemeinsamer Spirit entwickelt. Also, weil du siehst es natürlich bei den britischen Teams sowieso, die hängen ja gefühlt immer zusammen ab, saufen und singen die ganze Zeit. Bei den Skandinaviern kenne ich es auch. Siehe beispielsweise Norwegen, die haben dann auch alle so ein bisschen ihre Signature-Moves, die dann auch vielfach auf Social landen. Das ist natürlich alles cool, so wie das Island-Hu oder so, das war ja auch ziemlich cool. Ich bin mir nicht sicher, ob es das halt in der Form auch bei deutschen Schlachtenbummlern gibt, ob die auch immer an einem Platz sind, ob es dann doch mehr Lieder gibt als die 2, 3, die im Stadion gesungen werden. Da ist ja dann schon viel Deutschland, Deutschland, auf geht's Deutschland, schießt ein Tor und dann wird vielleicht nochmal die Nationalhymne gesungen. Mehr fällt mir da ehrlich gesagt nicht ein. Also ich habe ja sogar doch, eine Sache fällt mir ein, das ist der Saxophonist ist wieder da, ne?
Der war jetzt bei Broski sogar am Montag noch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt vor Ort war.
André Schnurrer.
Ja,
doch, ist er.
Er war wieder vor Ort, okay. Ich wusste nicht ganz genau, weil er war noch in Deutschland zum Turnierstart. Natürlich, klar, ist eine andere Gegebenheit jetzt, das ist nicht in Deutschland. Ist für alle ein bisschen schwerer. Zum Beispiel beim Spiel in Toronto, also gegen die Elfenbeinküste. Es waren ein paar tausend Deutsche ja da gewesen. Man hat es ja auch gemerkt im Stadion. Es war Heimspielatmosphäre für Deutschland. War einfach Elfenbeinküste. Ihr könnt euch informieren über die Problematik Elfenbeinküste Einreise in die USA oder dann allgemein. Aber wenn es in Kanada war, das Spiel, aber es gibt natürlich auch einige Fans, die sagen, okay, wir können nicht in die USA einreisen oder es wird schwer, dann lassen wir es einfach bleiben, ne, und gehen das gar nicht zum Turnier.
Aber im Stadion ist das klar. Also es geht ja zum Beispiel um den Vorabend, also und die Zeit dazwischen.
Im Vorfeld des Spiels zumindest haben sich einige, ich will nicht sagen Tausende, weiß ich nicht, aber es haben sich schon einige Deutsche zusammengefunden für einen kleinen Fanmarsch, dann in Richtung Stadion oder für eine kleine Versammlung vorm Spiel waren vielleicht 3000 oder so, vielleicht waren es auch weniger, ist egal, auch in den Bars haben sich schon Deutsche zusammengefunden. Natürlich, klar, am Ende sind es dann 50 oder so, die dann eben Deutschland, Deutschland singen und so weiter. Und da ein bisschen erstmal vortanken vorm Spiel. Das sind ja oftmals nicht unbedingt die, so die Hardcore-Fans. Und wir hatten zum Beispiel bei der einen BBC-Sendung auch zwei zu Gast gehabt. Ne? So zwei Deutschland-Fans, die in der einen Bar waren, wo auch das eine Studio war. Und die haben ein bisschen erzählt und so weiter. Und die hat dann jemand anders rangeschafft. Und dann habe ich so, oh, die sind aber sehr wohlbesonnen und benehmen sich ganz gut. Und dann kam am Ende raus, letzter Satz quasi bei der Sendung war, ja, wir sind ja Teil vom DFB-Fanclub und ja, sind deshalb dabei. Und da habe ich gesagt, okay, DFB-Fanclub, klar, ist natürlich eine Institution, aber wir wissen auch, das sind jetzt nicht die klassischen Borussia Dortmunds Eintracht Frankfurt Kurvengänger, ne? Das ist eher das Gegenteil davon.
Ja, also wäre mal interessant zu wissen, ob es bei den anderen Nationen, ob England jetzt den FA Fanclub hat, also oder ob das eher so ein deutsches Phänomen ist, weil die Vermutung ist natürlich schon so, dass es dadurch ziemlich weichgespült wird, dass du vielleicht auch bewusst dadurch irgendwie etwaige Problemfälle, Ultras, auffällige Leute eher raussortierst. Ob das so ist, weiß ich nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen, weil man hört natürlich immer relativ viel vom DFB-Fanclub und auch von gestagten Choreos durch Agenturen etc. Da ist ja leider die Nationalelf auch immer ganz groß drin und das fühlt sich leider dann auch so ein bisschen nach gekünstelter Fankultur an und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum wir halt diese Signature-Moves oder diese gemeinsame Fankultur halt eben nicht so entwickeln. Weil das, finde ich, ist schon auffällig dafür, dass Deutschland so eine riesen Fußballnation ist und schon auch viele Auswärtsfahrer hat, ist die Stimmung maximal ja okay. Und es fehlt halt auch das gemeinsame Liedgut, oder?
Ich meine, das ist mittlerweile Major Tom gefühlt, ne? Was als Wiedererkennungswert zumindest vorhanden ist. Was auch mir aufgefallen ist, und das ist natürlich immer so eine gewisse Beobachtung, kann man jetzt nicht quantifizieren, verifizieren, aber zum Beispiel nach dem ersten Spiel, ne, in Houston, in meinem Algorithmus auf Instagram, gefühlt jeder Influencer hat dann gepostet, wie er im Stadion von Houston war. Und ich fand auch so, Publikum auf deutscher Seite war jetzt so ein bisschen auch viel Lifestyle dabei. Also sprich Leute, ey, ich bin mal bei einer WM, ich gehe mal zum Spiel, ich besuche das Ganze mit dem Deutschland.
Die sich halt leisten können, ne?
Eben, also natürlich, die auch entweder gesponsert bekommen oder einfach das nötige Kleingeld haben, mal ein paar tausend Euro rauszuhauen, um mal von Berlin nach Houston zu fliegen, um ein Spiel zu besuchen, ne?
Also was es ja auch überhaupt nicht gibt, ist die Sportlerfraktion, ne? Also schöne Grüße an den Osten, die waren ja auch immer in der Regel sehr präsent, aber das liegt wahrscheinlich an Eis, also mit denen hat auch keiner Lust sich anzulegen, vielleicht gibt es auch wieder verschärfte Meldeauflagen, dass die üblichen Verdächtigen aus der Kategorie C sich halt alle während des Turniers in Deutschland melden müssen, das ist so meine Vermutung. Und das Finanzielle, ja, hast du wahrscheinlich recht, es ist am Ende einfach zu teuer, ne?
Wenn man jetzt nicht komplett irgendwie Couchsurfing machen möchte, was auch schwer ist und die USA ist auch so ein Land, also gerade so ein Texas oder so, weiß nicht, ob ich unbedingt Couchsurfing machen würde, bei allem Respekt vor vielen Texanern, die wahrscheinlich sehr nette Menschen sind, aber du kannst natürlich auch in den Falschen geraten, ne? Insofern,
und meinst du, da hast du mal einen Lauf im Gesicht,
ja,
oder
hast
was?
Du plötzlich, die haben plötzlich sieben Waffen da irgendwie hinter der Tür hängen und so, das ist einfach so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch in den Großstädten bist, also jetzt hat man in Toronto gespielt, nächstes Spiel am Donnerstag ist New York, New Jersey, danach dann Boston, Philadelphia, Boston. So ist erstmal der Fahrplan bis zum Viertelfinale. Ne? Und danach dann Arlington. Wer ist dann? Jetzt zum Beispiel New York, wo ich natürlich das gut einschätzen kann. Wenn du jetzt nicht komplett leben möchtest wie der letzte Hund, dann gehen da tausende Euro drauf. Ne? Also Hotel und Flug und mal ein Uber nehmen, mal irgendwas machen. Also wenn man nicht nur irgendwie, wie gesagt, Fertigbrötchen kaufen möchte für $7, dann gehen da tausende Euro drauf und da gibt es wahrscheinlich einige aus den Kurven und ein paar Sportler, wie du sagst, die zum Beispiel ansonsten hart in der dritten Liga dabei sind oder so, wo aber eben das Ticket 25 Euro kostet und die Zugfahrt nochmal 50 oben drauf und das war das ganze Wochenende.
Das ist so. Also wahrscheinlich wird es dann eher bei der nächsten EM in England wieder knallen. Aber also für die WM gebe ich dir recht, das wird ja auch alle anderen Nationen. Also die Deutschland ist ja nicht die einzige Pflegefallnation, was irgendwie das Sportliche angeht. Aber ich gehe davon aus, dass es da überhaupt keine Auffälligkeiten dieses Jahr in der Richtung geben wird, oder?
Es ist auch gerade in den US-Großstädten beispielsweise, wenn ich dann so ein bisschen unterwegs bin, einfach natürlich viele Leute mit Trikot sehe. Und es gibt ja auch dann Fans, die machen dann Sightseeing. Ne? Die sind dann beispielsweise in Boston und sagen dann, okay, wir wollen aber ein bisschen Sightseeing machen zwischen den Spielen, weil was machst du sonst? Ne? Und nicht jeder will natürlich rund um die Uhr saufen. Ist auch klar. Ist vielleicht auch besser so. es gibt Sicherheitskräfte an jedem Park, es gibt Polizeipräsenz überall. Ich meine, die gibt es wahrscheinlich auch sonst so. Kenne ich aus ein paar US-Städten, die ich ansonsten auch besuche, aber jetzt noch ein bisschen verstärkter. Und die ganzen Fans, die ich sehe, du siehst manchen schon an, solche schottischen Fans, die sehr präsent sind, du siehst denen schon an, dass die eventuell zu Hause in Schottland, ne, bei Aberdeen gegen Dundee, eventuell schon krachen lassen. Aber da zeigen sie sich dann von ihrer besseren Seite, machen dann einen klassischen Touri, haben ihr iPhone in der Hand oder ihr Samsung, machen ein paar Fotos von irgendeinem Monument, machen noch ein Selfie und gehen danach noch ein Brötchen essen.
Von irgendeiner Brauerei, genau. Von irgendeinem Bierchen machen sie noch ein Selfie.
Aber es ist so richtig so, okay, wir benehmen uns jetzt mal lieber hier, weil da drüben stehen schon wieder 3 Polizeiautos und die sind alle schwer bewaffnet und in den USA wird eben auch erst geschossen, dann werden Fragen gestellt zuweilen.
Okay.
Und insofern, ich glaube, manche haben echt gemerkt, wir müssen uns hier ein bisschen benehmen. Und spannender finde ich sogar, wenn wir abseits der Europäer, weil klar hast du immer dann die Leute, die sich eben auch leisten können, Mittelstand und so weiter, die es dann vielleicht einfach machen. Und da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten aus meiner Sicht zwischen jetzt Deutschland und Schweiz und Frankreich und so weiter. Jetzt die Fans aus den anderen Teilen der Welt, das ist teilweise auch sehr spannend. Ich habe ja erwähnt, zum Beispiel Usbeken getroffen, einige, es waren schon 100 Usbeken. Das waren dann aus meiner Sicht aber auch so klassische, so Lifestyle-Fans. Die hatten ihren großen Koffer dabei, auch irgendwelche Frauen.
Wie sieht denn der gemeine Lifestyle-Usbeke aus? Das würde mich ja mal interessieren.
Der ist natürlich sehr gut betucht, hat meistens eine Golduhr oder die Frauen sind sehr, sehr aufgestylt, tragen sehr viel Make-up, haben alles dabei, meistens Prada oder Gucci und die waren auch, die sind zur WM gegangen, aber ich habe mit denen so ein bisschen gequatscht und habe gemerkt, die sind auch da, weil einfach, das ist jetzt so ein Markenzeichen, ich bin bei der WM mit meinem Usbekistan-Trikot, gehe dann zum Spiel, mache ein Selfie, mache ein paar Selfies, mache ein paar Reels und poste die dann und alle beneiden mich dann zu Hause, dass ich eben hier am Start bin. Sind vielleicht nicht alle
Klingt
gewesen.
Klingt ja so ein bisschen wie nach Nico, ne?
Ja, zum Beispiel. Oder dann auf der anderen Seite, weißt du natürlich auch
nicht. Schön, dass sie nicht da sind. Können wir mal ein paar Punchlines, paar Disses verteilen.
Das wird dann wahrscheinlich alles im Nachgang noch ausgewertet von unserer HR-Abteilung übrigens, die da natürlich rund um die Uhr arbeiten muss. Ihr wisst ja gar nicht, was hinter den Kulissen alles passiert. Es ist natürlich so, dass die Personalabteilung relativ hart rangenommen wird.
Sehr gut.
Was wir natürlich auch noch betonen müssen ist, es gibt aber auch noch eine andere Fanfraktion. Und die werden wir wahrscheinlich jetzt erleben beim dritten Gruppenspiel der Deutschen, denn für Ecuador geht es ja noch um was. Am Ende, ne? Wenn man jetzt gewinnt, kann man an Elfenbeinküste zumindest vorbeiziehen, eventuell. Oder ne, mal schauen. Also jedenfalls für Ecuador geht es auch noch um die Qualifikation, das wollte ich eigentlich sagen. Aber was ich hinaus wollte, ist, in New Jersey zum Beispiel gibt es sehr viele ecuadorianisch stämmige Menschen. Also die irgendwie einen Background haben, irgendwie die Vorfahren oder die Eltern kommen aus Ecuador. Und die werden dann auch das Ganze fluten. Und ich habe auch zum Beispiel schon Leute getroffen, die unterstützen den Senegal beim Spiel gegen Frankreich in New Jersey. Und da habe ich mit denen gequatscht und habe gemerkt, ja, aber die leben seit 20 Jahren in den USA. Die leben irgendwo da an der Ostküste. Eltern sind eingewandert, Senegalesen. Und die unterstützen dann ihr Team. Also du hast auch viele so homegrown quasi Fans von diesen Ländern, die einfach sagen, ja, jetzt unterstütze ich auch mal meine Mutter, mein Vaterland und gebe hier mal Vollgas, weil USA, ja, ist irgendwie das Land, wo ich lebe. Aber ich unterstütze jetzt nicht die US-Nationalmannschaft, sondern ich unterstütze dann Senegal oder Marokko.
Also was ja eigentlich cool ist, muss man sagen. Also das Absolut. Spricht ja total für den Austragungsort USA. Und ich muss jetzt aber noch eine Sache, müssen wir doch mal kurz besprechen. Das war, was war das? USA, das zweite Spiel, was die gewonnen haben, das habe ich gesehen.
Gegen Australien.
Das war, genau, gegen Australien. Und das war ja in Seattle. Und da haben die in jeder, wir spielen ja jetzt in 4 Vierteln, nicht mehr in 2 Halbzeiten, sondern thanks to Hydration Break haben wir jetzt halt 2 Pausen mehr. Und die haben in jeder der Pausen Living on a Prayer von Bon Jovi gespielt. Und das ganze Stadion ist durchgedreht bei dem Song. Und am Anfang dachte ich wirklich, war ich voller Ekel. Weil das sehr weit weg ist von dem Fußballbild, was ich mag, dass wenn mitten in der Halbzeit eine Pause gemacht wird, dann wird Bon Jovi gespielt und alle drehen durch. Auf der anderen Seite, spätestens beim zweiten Mal dachte ich, ach come on, eigentlich passt es doch auch zu diesem Turnier und ist doch auch irgendwie ganz geil und die Leute waren gut drauf, haben alle mitgesungen, da war ich dann fast so wieder ein bisschen versöhnt. Das war so ein bisschen die Ambivalenz zwischen Fußballkultur und Fußballkommerz, wie wir sie hier auch immer im Podcast haben, die habe ich da in dieser konkreten Situation in Seattle sehr gefühlt, aber weiß ich nicht, bei Deutschland brauche ich es irgendwie nicht, weil wenn die Amis spielen, dann kann Bon Jovi da von mir aus in der Hydration Break auch live auftreten. Bei einem Deutschlandspiel brauche ich es nicht.
Das finde ich ja dahingehend spannend. Natürlich verfolgt man jetzt gerade die USA, weil die Nationalmannschaft jetzt nach den zwei Siegen ist, oder die Soccer-Nation quasi, ist ein bisschen cocky jetzt geworden.
US? Hat Nike gerade schon geschrieben.
Da gab es ja auch so dieses Trash-Talk-Game vorher ein bisschen mit Australien. Also zum Beispiel Mike Krella hat ja auch bei CBS ein bisschen ausgeteilt gegen Australien, dass sie quasi, sagen wir, eine Wurst-Mannschaft haben, so ungefähr. Und Iran Kunda ist der Beste und der spielt zweite Liga und etc. Na, jedenfalls, ich finde den US-Amerikanern, wenn es um Soccer geht, dass die Kommerz haben, das ist deren Kultur auf eine gewisse Art. Also wie Ultrakultur in Deutschland. Ich will eigentlich, dass das US-Team von Kommerz umgeben ist, weil das ist genau deren Soccerkultur und das ist dadurch schon wieder authentisch auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, also es passt irgendwo. Ich weiß, was du meinst. Also das gilt ja nicht nur für die Funktionäre, die Spieler etc., sondern auch insbesondere für die Fans. Und deshalb muss man wahrscheinlich wirklich sagen, zu denen passt das einfach und dann ist das halt auch okay.
Einer, der sehr kritisch war gegenüber der Weltmeisterschaft im Vorfeld, war ja unser Kollege Nico Beckspin, der sich auf dem Weg nach Cannes befindet.
Ja, also Nico.
Bei der großen Werbebranche dann zu Hause ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja doch auch dann, wenn es um seine Position geht hinsichtlich der Weltmeisterschaft, nochmal in medias res gegangen ist. Nico hat sich gemeldet bei uns, jetzt im Vorfeld. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat zur WM, jetzt nach den ersten Spieltagen.
Jo Leute, schöne Grüße von mir. Ich schaffe es heute leider nicht, aber ich möchte zumindest ein paar Worte da lassen, wenn Kai und Konstantin dann schon hier die Stellung halten und einen kleinen Service für euch da draußen bieten. Ich gebe euch mal etwas von mir, womit ich mich jetzt im Prinzip schon die letzten 10 Tage beschäftige und das ist die Weltmeisterschaft. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, Weltmeisterschaft und ich sind dieses Jahr noch keine Freunde gewesen. Wir haben hier viel darüber berichtet. Ich habe in anderen Formaten mit Leuten so viel über die Fallen und die Probleme und die Skandale rund um diese Weltmeisterschaft geredet. Und es ist jetzt aber mit dem, und das ist, ich kann es genau definieren, mit dem 1:1 von Deutschland gegen Elfenbeinküste in mir was passiert. Ich habe für mich in der Sekunde gemerkt, okay, am Ende ist es doch ein Fußballturnier und sie haben mich gekriegt. Die Art und Weise, wie diese Nationalmannschaft gejubelt hat, war der Grund, warum ich seitdem drin bin. Und am Ende stimmt auch das, was wir alles besprochen haben. Du kannst dich darüber aufregen, du kannst meckern, am Ende gewinnt der Fußball, weil er ist halt einfach stärker. Und genau das versuche ich gerade auch für mich hinzukriegen, um mich nicht über die anderen Nachrichten zu beschweren. Ich habe so ein Video gesehen auf Social Media, dass da Leute Tickets gekauft haben, die von Fußballverbänden von San Marino verkauft werden. Ich denke mir so, wo kommt denn sowas alles her? Aber das schieben wir alles zur Seite, denn das kann ich jetzt gerade. Ich werde jetzt dieser deutschen Nationalmannschaft dabei zugucken, wie sie durch dieses Turnier geht. Und ich werde emotional dabei sein, denn dieses Tor, und da geht es weniger um Undav, der trifft oder so, sondern es geht darum, wie die einzelnen Spieler auf dem Platz gejubelt haben, mit wem sie gejubelt haben. Du hast gemerkt, das war kein Showjubel mit 10 Leuten in der Ecke und alle machen ein bisschen Fäuste und yeah und wo ist die Kamera und sie lächeln ein bisschen. Nee, die haben individuell untereinander in ihren Positionen mit ihren Leuten zusammen gefeiert. Und sie haben nicht gefeiert, sondern sie haben dieses Gefühl von, das reißen wir jetzt. Das haben sie mir ausgestrahlt. Und das brauche ich. Das ist das Feuer, das ich brauche, damit ich das Gefühl habe, ich habe Bock, WM zu gucken. Und deswegen sind wir jetzt dran. Ich bin leider auf Reisen, sodass ich das dritte Spiel der deutschen Nationalmannschaft, das ja auch so ein kleines bisschen jetzt ja auch egal ist, aber das werde ich dann mobil gucken, sodass ich auch insgesamt, dadurch, dass ich ein bisschen unterwegs bin, erst wieder bei der nächsten Folge mit dabei sein werde. Solange machen Konstantin und Kai jetzt hier ja mal eine kleine Sonderedition für euch. Keine Ahnung, wo Tommy ist, der ist ja auch nicht da. Ne? Mal gucken, ob der mir vielleicht erzählen kann, was Fabi Rehse da so gemacht hat und vor allen Dingen, was das mit ihm macht. Weil ich finde das schon spannend. Und ich würde es gerne natürlich von Fabian Rehse selber hören. Aber jetzt an dieser Stelle muss vielleicht auch einfach Tommy mal kurz erzählen, was das ihm bedeutet. Liebe Grüße, wir sprechen uns. Schöner neuer Fußball. Bis bald.
Hat er gut gesagt, der liebe Nico.
Hat seine Position komplett geändert, ne? Also
Ich kann das ja nachvollziehen. Also mir geht es ja nicht anders, ehrlich gesagt. Also bei ihm war so der Hook, das 1-1, das fand ich auch ganz cool. Bei mir war der Hook, waren die vielen Videos über Fans aus den vielen Ländern, die ich gesehen habe. Und das ist ja erstmal was Gutes, ne? Also man sollte sich ja darüber freuen, dass man noch positive Gefühle für dieses Turnier entwickelt. Und das kann auch gerne so bleiben, ne?
am Ende ist es, glaube ich, auch fast so eine Trotzreaktion gewesen. Die FIFA kann vieles verhauen, was so die Organisation und die Ausrichtung von so einer WM betrifft. Und da haben sie trotzdem vieles verhauen, ne? Also Ticketing-Politik und Vergrößerung des Turniers und auch Hydration Parade, ganz ehrlich. Die spielen da teilweise in klimatisierten Stadien. Also.
Ja, also das ist wirklich der Hydration Break. Das ist wirklich ein, also was für ein Stunt, um einfach nochmal, wie viel sind es dann, 220 Werbeblöcke a 3 Minuten mehr zu verkaufen weltweit. Ich will nicht, wie viel Kohle das ist, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ey, die Hydration Break im WM-Finale, die wird ja Richtung Super Bowl gehen. Klar, die ist, glaube ich, da sind da hast du noch mehr Werbung, das verstehe ich schon. Aber das ist ja das größte, meistübertragendste Sportereignis der Welt. Also da nochmal 2 Werbeblöcke a 3 Minuten zu haben, ist schon Wahnsinn. Und das hast du ja dann nochmal in 210 Spielen weiter. Also ist schon krass. Also kommerziell ist das absurd, aber auch ganz schön ekelig, muss man sagen.
Aber auch da wieder, weil ich verfolge ja dann die Spiele, wenn ich jetzt in den USA vor Ort bin, dann auf Fox Sports einfach. Ist einfach, ne, alles, also viele sind Free TV zu sehen, ein paar Spiele nachts manchmal nicht. Aber jetzt die großen Spiele alle, kannst du einfach Fox Sports laufen lassen den ganzen Tag, dann hast du eigentlich alles. Und auch da mit einer Selbstverständlichkeit geht man während des Hydration Breaks einfach in die Werbepause. Also da wird auch nicht irgendwie gesagt, ja, sorry, wir gehen jetzt mal kurz in eine Pause, wie es manchmal in Deutschland so ist, auch mit Anmoderation von Werbepausen. Ich habe da auch schon viel Erfahrung gemacht. Und man schreibt es gerne in Deutschland. Ja, mach jetzt mal eine kurze Auszeit, wir sind gleich wieder da, ne? In den USA ist einfach so, jo, Hydration Break, und dann ist einfach eine Sekunde später so eine Dodge Ram Werbung oder irgendwas. Und das ist einfach so, die Kommentatoren sind auch so komplett egal, sie sind fein damit. Die sagen einfach, jo, alles klar, gleich geht's weiter, aber hier erstmal ein bisschen Commercial Timeout. Ja. Das ist easy.
Ja. Also hier hast du ja noch ein bisschen Glück, weil die Öffentlich-Rechtlichen halt ab 20 Uhr keine Commercials mehr machen dürfen. Ich würde mal interessieren, wie das bei den Nachtspielen ist. Also ab wann hört quasi diese Restriktion für ZDF und ARD auf? Aber es ist schon auch ein krasser Stunt, muss man sagen. Und es verändert halt ein ganzes Spiel, ne? Und wir haben das ja in Deutschland auch schon besprochen, wie sehr diese Hydration Break halt Einfluss nimmt auf das Spielgeschehen. Wenn eine Mannschaft Momentum hat und dann hast du 3 Minuten Pause, wo halt klar Trainer noch eingreifen kann und du nimmst halt dem Spiel nochmal den Flow, das ist schon krass.
Aber und die gut. Spieler haben 3 Minuten Zeit, auch sich echt auszuruhen. Ne? Also jetzt abgesehen von den Temperaturen, wie gesagt, wenn es dann zum Beispiel in Houston ist oder in Atlanta, wo alles klimatisiert ist, ist es trotzdem warm. Also auch in den klimatisierten Stadien ist nicht unbedingt so angenehm momentan. Aber selbst dann, du stehst einfach mal 3 Minuten rum oder sitzt noch kurz rum, hast komplett als Top-Athlet, hast du wieder relativ frische Beine, wenn du einfach mal 3 Minuten nichts machen musst.
Und ne? Also es ist ja ein Irrglaube, dass sie das bei der nächsten WM nicht normal machen, ne? Also ich bin mal gespannt, ob die UEFA das dann auch anfängt zu übernehmen, weil also das Geld, das mögen alle ja gerne. Bin mal, aber dass
aber
jetzt
dann
noch
England
mal zurückgedreht
in 2 Jahren,
wird.
Hydration Break?
Ja, das wäre schon ziemlich lächerlich. Also da warten sie wahrscheinlich. Also insofern hast du recht, die EM, dadurch, dass wir einfach diese Bedingungen nicht haben, da wird es schon deutlich länger dauern. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, also Spanien, Marokko, Portugal bei der nächsten WM, come on, da wird es doch wieder eine Hydration Break geben. Und irgendwann sickert das so ein ins Geschäft und dann ist das nicht mehr Hydration Break, sondern dann ist es halt einfach ein Break.
Power
und
Break.
Dann, ja, ein Power Break und in 5 Jahren und dann wird auch die UEFA irgendwann sagen, ja klar, das hat sich ja bewährt, so ist auch gut für die Spieler, machen wir das. Und dann spielen wir in 4 Vierteln.
Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, Powerbreak heißt es ja dann im Eishockey zum Beispiel, wo man auch 2 bis 3 Pausen hat während eines Drittels, um einfach da Werbepausen einzuschieben, auch wenn es dann immer, ne, so ein bisschen begründet wird. Die Spieler können sich kurz mal besprechen, kurz ausruhen und dann geht's weiter. Ist natürlich auch insofern Quatsch, aber das könnte im Fußball Einzug halten. Verändert natürlich alles, weil am Ende ein Fußballspiel wurde in den letzten 7000 Jahren immer in 2 Hälften gespielt und es war klar, zwischendurch gibt es eine 15-minütige Pause. So kennt man es. Ich meine, es gibt andere Sachen, die im Fußball verändert wurden, wie Einwechslungen oder gelbe-rote Karten in den letzten Jahrzehnten irgendwann.
Keine Netto-Spielzeit, also ist ja auch ein Riesenunterschied zu allen anderen Mannschaftssportarten. Also ich bin mal sehr gespannt, welche von diesen Themen, was da noch fällt und sprich, welche Änderungen da noch auf uns zukommen, weil am Ende, korrigier mich, also ist die FIFA ja irgendwie auch der Governing Body für alle Confederations, dann für alle Verbände und damit auch für die Ligen. Also wer weiß, ob wir nicht in 15 Jahren auch Powerbreaks in der Bundesliga haben. Es wird halt alles ein bisschen länger dauern, aber die für die Leute, die es entscheiden können, die in der Regel eher gewinnmaximierend denken, mit einer, sagen wir mal, mit einem ausreichenden Fan-Buy-in, um wiedergewählt zu werden, also die werden tendenziell eher pro Break sein. Und da, das gilt, glaube ich, für alle Verbände und Ligen weltweit.
Also vielleicht wieder ein Stück Fußballkultur, was verändert wird, aber vielleicht ist auch Fußballkultur tot. Zumindest wenn man den einen oder anderen Hertha BSC-Fan fragt, kommen wir noch zum zweiten Thema heute.
Sehr gut.
Was wir natürlich besprechen müssen, ist der Blockbuster-Transfer dieses zumindest deutschen Fußballsommers. Fabian Reese wechselt für 8 Millionen laut transfermarkt.de von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg. Also er bleibt in der zweiten Bundesliga. Mit bald 29 geht er nicht ins Fußballoberhaus, sondern wechselt zu einem Ligakonkurrenten, der Hauptstädter, zum natürlich sehr aufstiegsambitionierten VfL, der einfach direkt wieder hoch möchte nach dem, was geschehen ist in der Relegation bzw. in dieser gesamten Saison. Am Ende eben gekrönt von dieser Relegation gegen Paderborn. Natürlich würde ich an dieser Stelle sagen, bevor wir darüber sprechen, müssen wir eigentlich den Mann ranlassen, der doch eine Zeit lang Fabi Reese und den Fabi Reese Fanclub angeführt hat. Insofern Tommy, aktuell verhindert, er wird auch sagen, warum er verhindert ist, aber er hat natürlich trotzdem den Kopf nicht ganz frei und muss zu Fabi Reese was sagen.
Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus dem sommerlichen Berlin. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Ich weiß, ihr wollt eigentlich über die WM reden und dennoch wissen wir ja alle, der Weltfußball wurde überschattet von einer anderen Personalie als Lamin Yamal oder Dennis Undav oder aber Messi. Es geht natürlich um Fabi Reese, der, wie wir inzwischen wissen, ich glaube für 8 oder 9 Millionen Euro, haha, zum VfL Wolfsburg wechselt, zum ambitionierten Zweitligisten mit dem Ziel Wiederaufstieg. Und ich sag mal so, es hat, glaube ich, in der Geschichte des Fußballs niemand sein eigenes Denkmal so schnell eingerissen wie Fabi Reese hier in Berlin. Jemand, der sich mindestens zweimal proaktiv und öffentlichkeitswirksam für Berlin und für Hertha entschieden hat. Immer mit dem Ziel Aufstieg, hat nun entschieden, er muss nach Wolfsburg wechseln. Und ich glaube, da stecken natürlich gleich ein paar mehrere Wahrheiten drin. Zum einen, Wolfsburg ist ja auch nur ein paar ICE-Minuten entfernt. Insofern glaube ich, er mag seine Wohnung hier behalten, seine Freundin lebt hier. Jetzt habe ich gehört, dass man in Wolfsburg auch ganz gut zahlt. 3 Millionen Euro wohl brutto im Jahr. Ist ja jetzt auch nicht nix, ne? Es ist sogar mehr, als er hier bei uns verdient. Und ich glaube, wenn man das so zusammenrechnet, ist das für ihn ein ganz guter Deal. Dazu kommt, dass er, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht den Markt in der ersten Liga hatte, wie alle immer dachten. Und der Weg über Wolfsburg, die wohl mit Sicherheit aufsteigen werden, damit eigentlich der realistischste in die erste Liga ist. Und als Überschrift über all dem steht natürlich auch, dass wir uns Fabi Reese überhaupt nicht mehr leisten können. So, also dieser 2 Millionen Gehalt plus natürlich die ganzen Störgeräusche, die so jemand auch mit sich bringt, weil eben ganze Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist. Vielleicht kommt das ja auch gar nicht so gut in der Kabine an, ich weiß es nicht. Insofern wird ihm auch der Verein nahegelegt haben, lieber Fabi, mach das doch mit Wolfsburg. So, und jetzt bekommen wir auch noch 8 bis 9 Millionen für den. Ich glaube, was eigentlich wie ein kleiner Skandal klingt, ist in Wahrheit für alle die beste Lösung. Also auch wenn ihr euch jetzt erhofft habt, dass ich hier rante und auf den Fabi schimpfe, ich glaube, das ist eine klassische Win-Win-Situation, wie sie im Buche steht. Insofern, ja, alles Gute für Fadi Reese. Ich glaube, der wird jetzt in Zukunft nicht mehr im Lietzensee-Park umringt von Fans sitzen und picknicken. Aber er wird den ein oder anderen Geldkoffer mitnehmen und vermutlich mit Wolfsburg aufsteigen. Vorne dann zusammen mit Glatzel. Geht ja auch schlechter. So, wir hingegen werden auch nächste Saison nicht aufsteigen. Wir haben bisher auch noch keinen einzigen Transfer irgendwie eingetütet, haben aber zumindest ein bisschen Spielgeld, das bei Benny Weber und Co. bestimmt hervorragend untergebracht ist. So, Macht's gut. Ich gucke jetzt weiter Belgien gegen Iran auf dem Handy, während ich meine Schwiegereltern durch die Stadt kutschiere. Hab euch ganz doll lieb. Bis bald.
Ja. Wie siehst du das?
Sprachlosigkeit hier bei Schön und Neuer Fußball in der Kleinfeld-Variante.
Also, ich hatte jetzt auch so ein bisschen auf einen Rant gehofft, aber er hat natürlich hat er es gut eingefangen. Ne? Also,
ich glaube, der Rant war vor ein paar Tagen. Raus. Weißt du? Das ist das Ding. Yeah. Den hat er schon mal genau. Irgendwo losgelassen. Hat ja noch sein eigenes Hertha-Podcast-Projekt, wo dann wahrscheinlich so ein Rant sogar noch besser platziert wäre zumindest. Und er muss sich ja um seine Schwiegereltern kümmern, wie wir gemerkt haben. Also Besuch aus der Schweiz.
Die saßen dabei, deshalb durfte er nicht schimpfen.
Er ist ein Schweizer.
Natürlich sein.
Darf man nicht vergessen, ne? Also die wollen dann schon ein bisschen Etikette haben. Also
ja, es ist schönen Gruß an Tommys Schwiegereltern an dieser Stelle.
Er ordnet es dann ganz gut ein. Klar, ich meine, Fabi Rehse jetzt nach Wolfsburg. Erinnert ein bisschen an den Transfer vielleicht von Max Kruse. Ich weiß, nicht ganz zu vergleichen, aber so ein Stück weit, als er damals von Union Berlin nach doch der relativ erfolgreichen Zeit bei Union Berlin dann zum VfL Wolfsburg gegangen ist und ja trotzdem weiter in Berlin unterwegs war. Ich glaube, bei Rehse wird es auch darauf hinauslaufen. Ich lebe in Berlin, spiele in Wolfsburg. Das ist so klassischer Pendlerstatus eigentlich.
Ja, also es haben ja viele Wolfsburger Spieler. Das hat ja Pablo Thiam, glaube ich, als erster damals öffentlich auch zugestanden, dass einfach relativ viele Wolfsburger Spieler in Berlin wohnen, weil du es wahnsinnig gut pendeln kannst und weil die Stadt halt Leute in dem Alter vielleicht etwas mehr anspricht. Insofern, klar, also deshalb ist es ja wirklich für ihn ein privater Win-Win. Also er verdient deutlich mehr, kann aufsteigen, kann aber seine alte Heimatstätte und seine Lieblingsstadt Berlin, was ich ihm ja durchaus glaube, dass er sich da privat sehr wohl fühlt, behalten. Und das ist ja erstmal okay. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht ungern nach Paderborn oder vielleicht auch Freiburg, wobei Freiburg natürlich auch noch sehr lebenswert ist, aber das wäre ihm wahrscheinlich schwerer gefallen als jetzt zu Wolfsburg. Und jetzt muss er irgendwie einmal mit dem kurzfristigen Gegenwind leben, weil bei Wolfsburg natürlich schon immer mitschwingt, dass man da eigentlich nur für die Kohle spielt und er Hertha als natürlich sein Herzensverein immer so ein bisschen oder als Gesamtprojekt mit der Stadt Berlin immer sehr glorifiziert hat. Ja, also, aber ey Fabi, alles Gute für dich. Also, mir scheißegal.
Jetzt bin ich gespannt, wollte gerade sagen, was sagen wir zum VfL Wolfsburg, ob der dann wieder aufsteigt. Man sieht natürlich, dass der VfL es zumindest ernst meint mit dem Projekt Wiederaufstieg, beziehungsweise dann auch der Hauptgeldgeber. Also er lässt dann jetzt den VfL nicht einfach fallen, sondern er soll dann so ein Betriebsunfall sein, der so schnell wie möglich wieder korrigiert wird, wie es ja zum Beispiel im VfB Stuttgart mal gelungen ist und auch dem einen oder anderen kurzzeitig gefallenen großen Verein des deutschen Fußballs. Und am Ende sehe ich ja Wolfsburg, zumindest aufgrund der finanziellen Mittel, schon als größeren Verein in Deutschland an, auch wenn natürlich die Fanbasis vergleichsweise klein ist. Und bei Fabi Rehse ist vielleicht für Hertha BSC gar nicht so schlecht. Natürlich spielerisch auf der linken Seite war er schon wichtig jetzt auch in der abgelaufenen Saison, wenngleich auch natürlich dann nicht der Unterschiedsspieler in einigen Partien. Aber es gab zum Beispiel auch Übertragungen, es gab ein Spiel, ich glaube gegen Bochum war das, wenn ich mich recht entsinne, da war Rehse gesperrt und da saß er auf der Tribüne. Und mir war es dann fast ein bisschen zu viel, wie oft dann auch die Regie hingegangen ist zu Rehse auf der Tribüne, mitleidend mit seiner Hertha. Ne? Also ja. An einem gewissen Punkt ist vielleicht dann ist besser, wenn der Verein wieder über allem steht und nicht dann ein Spieler so einen Status hat, dass er fast so groß ist wie die restliche Mannschaft. Ist normalerweise nicht der optimale Weg. Und da wurde vielleicht ein bisschen zu viel Brimborium gemacht um Rehse, der ein guter Fußballer ist für die zweite Bundesliga und vielleicht auch irgendwie bei einem SC Freiburg ein guter Rollenspieler gewesen wäre. Freiburg war ja interessiert im Sommer 2025. Aber er ist dann auch nicht derjenige, der à la, weiß nicht, Ronaldinho oder Messi oder wie auch immer dann übers Wasser laufen kann. Ne? Also man muss dann schon mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir reden auch über einen, der dann nächstes Jahr 30 wird.
Ja, genau, das finde ich auch. Aber das ist doch, weil wir wollten ja auch nur ein kurzes Amuse-Gueule machen. Dann lass uns doch zum Schluss nochmal ein Gedankenspiel machen in dem Kontext. Hertha hat jetzt ja für Eichhorn, wie viel haben sie eingenommen? 9? Und jetzt nochmal 8 für Rehse. So, wohin mit dem Schotter? Wen würdest du holen? Jeder darf einen sagen. Also okay. Kann auch unseriös sein.
Unseriös? Also für die 17 Millionen, die man jetzt
eventuell hat? Ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen. Deshalb musst du anfangen. Ich bin gerade parallel am Überlegen.
Ja, super. Das ist natürlich optimal, dass du mir das jetzt rüberschiebst, einfach so. Ja. Ist ja wunderbar.
Wir können das ja... Wir schneiden dann die 20 Minuten, die wir jetzt irgendwie ChatGPT befragen, die schneiden wir einfach raus.
Sollte man vielleicht am besten rausschneiden, wäre nicht ganz schlecht. Ich überlege gerade, wer in der zweiten Bundesliga, am Ende muss ein Zweitligaspieler sein, wäre da irgendwie...
Ja, so oder aus dem Ausland. Also so einen geilen, so ein Heim, so ein Homecomer.
Eine Homecomer, weiß ich gar nicht. Also ich denke, müsste sich ja zum Beispiel im Mittelfeldzentrum verstärken, weil das Eichhorn weg, Dämme... Seguin, no. Also weißt du, man muss sich da verstärken. Vielleicht ist ja ein Kofi Amoako zum Beispiel von Dynamo Dresden. Ach nee, der geht ja zu Hamburg. Das geht auch schon wieder. Ja, oh, das ist schwer. Ich glaube, irgendwie sehr viele Spieler sind schon vom Markt. Ich überlege mal, Alter. Ist auch die Frage, wir können ja mal anders diskutieren. Will man einen Ank holen oder will man einen jungen Spieler holen? Das ist die Frage auch. Ne? Also will man einen so... à la Wolfsburg, was die jetzt machen, die holen ein paar Angst und sagen sich, wir brauchen ein paar Erfahrene und wollen jetzt einfach in die Bundesliga hoch oder wollen wir ein paar Junge holen, die wir dann vergolden und dann à la Eichhorn einfach weiterverkaufen. Das ist aus meiner Sicht auch gerade nicht so deutlich.
Ey, also zu Hertha passt doch am besten irgendein alter Spieler, der so leicht am Zenit schon dran ist. Alles andere ist doch auch langweilig. Also klar, die werden sich natürlich bemühen, jetzt irgendwie einen Jungen zu holen. Das werden sie wahrscheinlich auch schaffen. Aber das Spiel macht euch jetzt am meisten Spaß, wenn sie sich noch irgendwie nochmal Sammy Khedira 2 holen. Vielleicht holen sie Rani Khedira. Das wäre doch was.
Ja, Rani Khedira ist, glaube ich, höher im Kurs, was die Bundesliga betrifft. Obwohl mit Tunesien ist ja auch nichts geworden. Das heißt, jetzt auch beim letzten Spiel noch auf der Bank, als er Renard-Trainer war. Mir ist einer eingefallen, der sogar mal mit der Hertha in Verbindung gebracht wurde. Jetzt zuletzt ist Marvin Ducksch. Das ist dann zum Beispiel auch so, der hat schon relativ einen Angststatus.
Den hatte ich auch. Also Fülle und Ducksch kommen beide zurück.
Vor allem beide zurück.
Ja, aber genau. Die hässlichen Vögel als neues Sturmduo vorne bei der Hertha, also Fülle zurück, Duxi zurück, das wäre doch Podcast-Gold. Dann könnten wir doch mit Nico und Tommy, könnten wir uns eine richtig gute Zeit machen in der kommenden Saison.
Es wäre auch geil, wenn Hertha einfach so ein paar gefallene Nationalmannschaftsspieler holen würde, ne? Also welche, die jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft was reißen können.
Nee, das sind ja, da fallen die beiden doch voll rein.
Aber müsste man noch weiter schauen, wäre da noch so eine Option. Bernd Leno wäre dann noch eine Option fürs Tor, weil Tiag Ernst dann geht.
Vielleicht auch Mitchell Weiser hat, glaube ich, auch ein Länderspiel.
Für Algerien, oder?
Stimmt.
Der ist Algerier mittlerweile.
Richtig, ja. Hast du vollkommen recht.
Also das eher nicht. Dann überlege ich noch, wer ist noch so ein gefallener Nationalmannschaftsspieler? Eigentlich ja Maxi Mittelstädt, der Ex-Hertaner, aber der ist trotzdem noch ganz gut aufgehoben bei Stuttgart oder wo auch immer der denn ist. Ja, noch zu jung. Er muss dann schon richtig Gefallene nehmen. Wer ist denn eventuell noch so einer, der sich mal zeigen durfte, aber dann seitdem nichts mehr gerissen hat?
Leon Goretzka hat noch keinen Verein.
Ja, ich glaube, wenn das Gehalt von Fabi Rehse schon ein Problem ist bei Hertha, wird es das von Leon Goretzka dann eventuell auch sein, ich sag ja nur. Also, wer ist denn noch so ein richtiger Ank, den man holen sollte?
Robert Andrich, also wackelt auch.
Und ist ja Berliner.
So.
Ist natürlich auch die Frage. Also ist dann auch alles ambitioniert. Julian Brandt, ne? Ja, wahrscheinlich aber zu...
Jule Brandt, nee, der kommt heim zu Werder.
Nee, der geht zu Leeds United, aber natürlich sonst auch ein. Emre Can, wenn er wieder fit ist nach seiner Knieverletzung. Fände ich nicht mal so unrealistisch, wenn ich ehrlich bin. So Emre Can mit 34 dann einfach irgendwie bei Hertha in den nächsten paar Jahren.
Das Trikot, das würde ich auch noch mal sehen.
İlkay Gündoğan.
Nochmal reaktivieren.
Nee, warum? Der ist ja bei Galatasaray.
Vielleicht nochmal. Stimmt, der spielt hier noch. Gott, natürlich. Oh Gott.
Aber er spielt eben.
Wäre schon ganz geil. Also Emre Can und İlkay Gündoğan. Zusammen auf a Doppel-Sechs,
ja,
kann ich mir schon vorstellen. Davor die hässlichen Vögel.
Niklas Sühne also, reaktivieren, wäre auch noch eine Option.
Niklas Sühne auf rechts, also Jule Brandt auf a 10. Ah, wäre schon nicht so schlecht.
Hinten, komisch, dass wir jetzt die ganze Zeit mit Dortmunder Mannschaft Andritsch.
Irgendwie. Ja, denn es ist eine neue Nationalmannschaft. Also ich finde, dass der könnte ein Schuh draus werden.
Dann
aber das können
Bernd
wir auch
Leno.
Nächstes Mal mit... Ja. Genau. Oder Mats Ter Stegen, der braucht ja auch nochmal einen Verein.
Ja, so wie der gerade dran ist in seiner Karriere, muss er echt schauen, wo er bleibt. Sollte man vielleicht gar nicht mal so komplett unterschätzen. Und dann vielleicht noch Steffen Tigges von Paderborn holen.
Die alte Köln-Legende.
Steffen Tigges, ja, sehr, sehr kopfballstark. Wird immer noch eingewechselt für 20 Minuten, um einfach einen reinzuköpfen. Alles andere ist nicht seine Aufgabe.
Ja. So, aber hat er noch einen Vertrag für kommende Saison oder ist er Free Agent?
Steffen Tigges? Wir schauen live nach, wir machen eine Live-Recherche und dann moderieren wir auch ab. Hoffen natürlich, dass das jetzt trotzdem alles sehr gut gefallen hat, wie wir hier das Ganze mal nebenher gemanagt haben, zu zweit, ne, weil unsere Viererkette ist auseinandergebrochen. Schwiegereltern sind schuld, Kann ist schuld. Ihr merkt schon, es passiert sehr, sehr viel im Leben. Steffen Tigges hatte Vertrag, hatte ja für Paderborn echt ein paar Winner gehabt. Ne? Der hat zweimal Doppelpack oder dreimal Doppelpack gehabt für Paderborn. Hat aktuell einen laufenden Vertrag bis 2027 beim SCP.
Na gut, dann vielleicht nach der kommenden Saison zu unserer Hertha.
Hat ja 4 U20-Länderspiele.
Ey, jetzt nochmal, was ist denn mit Davy? Davy S. Selke.
Kann er nochmal Hertha zurück? Ist es möglich oder gab es da verbrannte
Erde?
Ja,
ich bin mir nicht ganz sicher. Also, so wie gesagt, immer bei Werder ist es schwierig für ihn nochmal zurück. Oh, ey, Leonardo Bittencourt. Wer ist natürlich auch frei. Könnte auch mal ein Verhärter sein.
Ich merke, dass du die ganzen Ex-Bremer offloaden möchtest. Also,
einfach ja, der ist ja schon offgeloadet. Ja, aber Leo ist ja, also ist ja ein Mann aus unserem Herzen. Also den ist, der ist sehr positiv.
Habt ihr vielleicht noch einen der verletzungsanfälligen Innenverteidiger von den 7, die ihr so habt? Amos Pieper oder wer kann da offgeloadet werden?
Den möchte ich noch behalten. Niklas Stark. Zurückgeben, wobei der ja eigentlich auch okay ist, wenn er fit ist.
Wenn.
Was ist Boniface? Haben wir ja noch. Ist der nicht bei Lev noch ein Jahr unter Vertrag?
Der ist noch bei Leverkusen. Ob sein Knie da auch noch unter Vertrag ist, wissen wir nicht ganz genau. Ne? Das ist die Frage.
Ja, das wird schwierig. Aber also man sieht schon, also wir sollten uns da noch mehr mit einbringen, weil was für gute Vorschläge wir hier schon gebracht haben. Ja. Also da kann sich Benny Weber ja wirklich nur gar nicht retten vor gutem Input.
Das Gute ist auch, Hertha ist schon so verschuldet, es fällt dann gar nicht mehr auf, wenn wir dann diese ganzen Hochkaräter mit problematischer Verletzungshistorie nehmen.
Ja, also, das ist wahr.
Also Niklas Süle hat 12 Millionen verdient im Jahr bei Borussia Dortmund.
Ja, aber also ich glaube, für die Hertha würde er noch ein Jahr dranhängen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr auch zu diesem, nennen wir es mal WM-Status-Update, mit dabei wart. Heute ein bisschen eine abgespecktere Variante, aber wir haben trotzdem einiges zu erzählen. Wie ihr merkt, WM hält natürlich alle ein bisschen auf Trab. Wir hoffen einfach, dass die deutsche Mannschaft sich bravourös schlägt. Ob es der WM-Titel wird, sei mal hingestellt, aber am Ende geht es ja vor allem darum, dass man sich teuer und gut verkauft. Teuer und gut verkaufen tut sich normalerweise auch Kai Rippe in seinem wahren Leben und auch hier im Podcast natürlich, weil er ist, wie wir gesagt haben, was bist du? Du bist der Dennis Darf des Podcastings.
Das bin ich. Und du bist Jamal Musiala.
Seid gerne wieder mit dabei, wenn wir dann schön Fußball wieder raus in die Welt senden. Wahrscheinlich nach dem WM-Finale. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und überlebt den Sommer.
Jo. Tschüss.